Wenn wir mehr Muskulatur aufbauen wollen, wenn wir eine erfolgreiche Body Recomposition erzielen möchten, sollten wir deshalb all unsere Energie in die Aktivitäten stecken, die den höchsten Bang on the Buck, wie man im Englischen sagt, oder Return on Investment haben, beziehungsweise einfach dorthin investieren, wo wir am meisten zurückbekommen.
Willkommen zum No Bullshit Body, bei dem wir über die bewiesenen Strategien zur Traumfigur sprechen, neueste Studien analysieren und über das notwendige Mindset philosophieren, damit du leichter Fett verlierst, besser Muskulatur aufbaust und ultimativ mehr Spaß auf deiner Fitnessreise hast. Vor über 10 Jahren habe ich mir immer eine nahbare und authentische Quelle gewünscht, frei von Bro-Science, Mythen, Photoshop oder Anabolika. Und dieser Podcast ist mein Versuch, dir all das zu ermöglichen, was ich mir selbst jahrelang so sehr gewünscht habe. Viel Spaß beim Hören und noch mehr Erfolg bei der Umsetzung.
Wir im Westen sind in erster Linie nicht zu dick und zu überfettet, sondern ganz klar zu unmuskulös. Und je mehr Muskeln wir aufbauen würden, umso leichter würde es uns sein, in Zukunft schlank zu bleiben. Aus diesem Grund möchte ich mich in dieser Podcast-Episode dem speziellen Thema widmen, wie man abnehmen kann und abnehmen wird, ohne dabei die eigene Muskulatur zu verlieren. Und tatsächlich ist es so, dass je mehr Muskulatur wir aufgebaut haben, umso leichter wird es uns fallen, schlank zu bleiben. Ich kann das aktuell leider mal wieder aus eigener Erfahrung berichten, denn um den Neujahreswechsel hat es mich ziemlich doll zerhauen. Ich hatte erst eine große Grippe, dann hat mich das große C-Virus wieder eingeholt und ich habe in der Zeit kaum trainiert, dennoch relativ viel gegessen, die Weihnachtswunde in Anführungsstrichen, das ganze leckere Weihnachtsessen, und habe dennoch kaum an Gewicht und Körperfett zugenommen, während ich gleichzeitig jetzt zwar immer noch damit hadere, zurück ins Training zu kommen, dennoch einen relativ niedrigen Körperfettanteil besitze, während sich viele, viele weitere Menschen schwer damit tun, schlank zu werden, aber vor allem auch schlank zu bleiben. Und das ist ja die Krux an der Geschichte, die Krux im gesamten Fitness-, Abnehmen-, Gesundheitssektor, dass 95% aller Diäten am Jojo-Effekt scheitern. Und einer der Hauptgründe dafür ist, dass wir zu wenig Muskulatur besitzen. Daher meine ganz feste These und Kernpunkt dieser Podcast-Episode: Je mehr Muskulatur wir haben, umso leichter wird es uns fallen, langfristig schlank zu bleiben. Aus diesem Grund sollte es niemals einfach nur das Ziel sein, leichter zu werden. Das kann nicht das Ziel im Fitness sein, einfach nur leichter zu werden, sondern wir wollen Fett verlieren und neue Muskulatur aufbauen. Der Fachbegriff dafür nennt sich Body Recomposition. Und während man vor vielen, vielen, vielen Jahren das eher als Marketing-Tool, als unseriöses Marketing-Tool genutzt hat, um damit zu werben, dass man gleichzeitig Fett verlieren und neue Muskulatur aufbauen kann, wurde das eine gewisse Zeit lang von quasi der seriösen Trainerschaft verleugnet. Heute wissen wir aber mit modernen Studien ganz klar wieder, es ist möglich, gleichzeitig Fett zu verlieren und neue Muskulatur aufzubauen, sprich tatsächlich eine erfolgreiche Body Recomposition zu bewerkstelligen. Wer hat jetzt aber, bevor wir tiefer einsteigen, die besten Chancen für das bestmögliche Ergebnis mit einer sehr gut durchgeführten Body Recomposition? Hier gibt es verschiedene Variablen, die wir klar berücksichtigen müssen. Am meisten oder am höchsten ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man sich noch relativ am Anfang der eigenen Fitnessreise befindet. Je fortgeschrittener man ist, desto schwerer wird dieser Prozess und desto mehr muss man tatsächlich auf täglicher Basis richtig machen. Zwei Beispiele: Wenn man vielleicht erst 1 bis 2 Jahre sich im Fitness oder mit dem Thema Fitness beschäftigt, hin und wieder mal trainiert, aber die Zügel noch nicht so sehr in die Hand genommen hat oder aber noch nie wirklich das Training oder die Ernährung nach einem sehr wissenschaftlichen Konzept ausgerichtet hat, dann hat man sehr hohe Chancen, gleichzeitig Fett zu verlieren und neue Muskulatur aufzubauen. Sicherlich, am anderen Ende sind jetzt Athleten wie ich, 10 Jahre Krafttraining auf der Uhr. Da brauchen wir nicht darüber sprechen, dass die Wahrscheinlichkeit jetzt wahnsinnig hoch ist, dass ich heute noch die bestmögliche Body Recomposition überhaupt erzielen werde. Andere Thematik, andere Variable ist der Körperfettanteil. Je höher der Körperfettanteil ist, desto leichter und besser wird die eigene Body Recomposition funktionieren. Einfach da auch im Kaloriendefizit der Körper aus den eigenen Energiereserven die Kraft schöpfen und so auch den Muskelaufbau unterfüttern bzw. unterstützen werden kann. Lifestyle-Faktoren spielen ebenso eine ganz große Rolle. Das Thema Schlaf, ein geringes emotionales Stressniveau, und je besser wir hier ausbalanciert sind, umso besser und einfacher wird die Body Recomposition funktionieren. Ich möchte mich heute in dieser Podcast-Episode aber vor allem auf die beiden größten, mit Abstand größten Variablen konzentrieren, und das ist das Training und das ist die Ernährung. In meinen Recherchen für diese Podcast-Episode bin ich darüber hinaus auf eine sehr spannende Studie gestoßen unter dem Namen Lean Mass Sparing in Resistance Trained Athletes During Caloric Restriction, The Role of Resistance Training Volume, wo es quasi darum ging, auch herauszufinden, welche Trainingsmaßnahmen die richtigen sind, um abzunehmen, aber die eigene Muskulatur tatsächlich zu erhalten. Sprich, wirklich nur gezielt Fett zu verlieren und mindestens die eigene Muskulatur aufrechtzuerhalten, wenn nicht sogar weiter auszubauen. Und hier habe ich tatsächlich herausfinden können, dass es für Frauen leichter ist, Muskulatur während eines Kaloriendefizits zu behalten. Damit kann man jetzt machen, was man möchte. Dennoch, vor allem hier an die Ladies-Welt, ihr habt einen gewissen kleinen Vorteil, wenn es darum geht, Muskulatur während des Kaloriendefizits zu behalten. Was sich häufig auch darin äußert, dass Frauen vielleicht nicht ganz so schnell leichter werden, ja, wenn man es auch prozentual bzw. relativ betrachtet. Klar, die meisten Frauen sind etwas kleiner, haben nicht so viel Gewicht bzw. nicht so viel Muskulatur relativ gesehen und können deswegen auch nicht die gleiche Zahl an Gewichtsverlust auf der Waage auf täglicher oder wöchentlicher oder monatlicher Basis erwarten. Dennoch müssen sie das vielleicht auch nicht, denn Frauen bauen tendenziell auch im Kaloriendefizit leichter Muskulatur auf, beziehungsweise es fällt ihnen grundsätzlich leichter, Muskulatur während des Defizits zu behalten, was sich dann eventuell auf der Waage in einer eher Stagnation äußern würde, während sich aber vielleicht gleichzeitig die Umfänge und das Spiegelbild immer weiter verbessert, desto besser die jetzt hier gleich besprochenen Strategien umgesetzt werden. Fangen wir ganz oben an. Der größte Treiber für eine erfolgreiche Body Recomposition und leider immer noch der größte Fehler bzw. der größte Knackpunkt bei uns allen Menschen ist die Kalorienaufnahme. Es gibt viele untergliedernde Punkte in hinsichtlich der eigenen Ernährung. Kalorien und Protein sind die beiden größten Hebel, die wir haben. Wir brauchen ein Kaloriendefizit, um Körperfettanteil zu verlieren. Doch die Frage ist, wie hoch oder wie niedrig sollte hier das Kaloriendefizit sein? Und wir haben hier zwei Variationen, die wir umsetzen können. Ein großes Kaloriendefizit, sprich eine schnelle Gewichtsabnahme, oder aber ein kleines, moderates Kaloriendefizit, sprich eine eher langsame Gewichtsabnahme. Das Problem ist, die allermeisten Menschen entscheiden sich hier für die Brechstange und möchten ein großes Kaloriendefizit umsetzen. In der Praxis ist das jedoch der schlechteste oder die schlechteste Maßnahme, die man überhaupt nur umsetzen kann, die leider indirekt wieder das Risiko für den Jojo-Effekt steigert. Ein geringes Kaloriendefizit, und das zieht sich durch sehr, sehr viele gute Studien durch, korreliert immer mit einem besseren Muskelerhalt bzw. einer höheren Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Muskelaufbau. Wenn wir in Zahlen sprechen, sollten wir eine Gewichtsabnahmerate von über 1% des Körpergewichtes pro Woche vermeiden. Wenn das der Fall ist, dann ist das Risiko bzw. die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir aktuell einfach zu wenig Kalorien konsumieren. Und die allermeisten Athletinnen und Athleten dort draußen, das ist mein Herzensratschlag, sollten sich trauen, mehr Kalorien zu konsumieren. Denn wir alle verbrauchen auch tatsächlich mehr Kalorien, als wir es häufig annehmen, wenn wir progressiv im Krafttraining sind, beziehungsweise auch hier gleich die Ernährung umstellen, den Hebel des Thermic Effects of Food umsetzen, den wir auch gleich besprechen werden, mit der Proteinzufuhr. Und mein Appell ist an so viele Athleten euch dort draußen, traut euch mehr Kalorien zu essen. Nach unten gehen mit den Kalorien kann man dann tatsächlich immer noch. Man kann noch immer weniger und weniger essen, aber das kann ja niemals das Ziel sein. Aus diesem Grund ist es meine Empfehlung, eher eine moderate Gewichtsabnahme bzw. eine moderatere Rate of Loss pro Woche anzustreben und hier im Grunde zu versuchen, nicht mehr als 0,5% des dann aktuellen Körpergewichtes pro Woche zu verlieren. Natürlich, hier muss man ein bisschen nachjustieren, mal ist das ein bisschen weniger, mal ist es ein bisschen mehr. Das gleitende Gewicht spielt hier die mit Abstand wichtigste Rolle, weshalb ich auch dir nur raten kann, hier Tools zu nutzen, die dir auf täglicher Basis das gleitende Gewicht ausrechnen. Meine persönliche Lieblings-App ist dafür Happy Scale, beziehungsweise für alle Android-User dort draußen die App Libra. Der zweite große und wirklich entscheidende Hebel in der Ernährung ist dann die Proteinzufuhr. Hier bestätigt nicht nur die Praxis, sondern vor allem auch die breite Wissenschaft, dass eine höhere Proteinzufuhr immer zu deutlich besseren Resultaten während des Fettverlusts und während einer Body Recomposition Phase beitragen wird. Hier nur eine von vielen Studien für dich, die ich hier analysiert habe. Diese findest du unter dem Namen Higher compared with lower dietary protein during an energy deficit combined with intense exercise promotes greater lean mass gain and fat mass loss a randomized trial. Hier wurden also zwei diätende Gruppen untersucht. Beide haben jeweils eine tägliche Kalorienmenge von 33 Kalorien je Kilogramm Körpergewicht fettfreier Masse bekommen. Der Unterschied bestand aber darin, dass die eine Gruppe nur 1,2 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht pro Tag bekommen hat, während die zweite Gruppe eine deutlich höhere Proteinmenge konsumierte, und zwar eine Proteinzufuhr von 2,4 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht. Was bedeutet das in Zahlen? Ich habe mal mich als Beispiel genommen, beziehungsweise einen 80 Kilo schweren Mann oder 80 Kilo schweren Athleten. Wenn wir hier den Faktor 1,2 anwenden, kommen wir hier so auf eine tägliche Proteinzufuhr von 96 Gramm. Wenn wir dagegen den Faktor 2,4 anwenden, also das, was die andere Gruppe umgesetzt hat, kommen wir hier auf den Faktor von 192 Gramm Protein pro Tag. Was dabei rausgekommen, was haben die Forscher festgestellt? Dass die Gruppe, die mehr Protein konsumiert hat, also den Faktor 2,4 umgesetzt hat, mehr Gewicht verloren hat, also insgesamt sogar mehr Gewicht verloren hat, mehr Fett verloren hat und gleichzeitig sogar neue Muskulatur aufgebaut hat, während die Vergleichsgruppe im Grunde überhaupt keine neue Muskulatur aufgebaut hat. Wenn wir uns also in der Ernährung mit der Makronährstoffverteilung beschäftigen, sollte Protein ganz klar an erster Stelle stehen. Protein ist der wichtigste Makronährstoff für eine erfolgreiche Body Recomposition. Und je nachdem, wo du in deiner Fitnessreise stehst, sollte es immer dein Bestreben sein, zumindest die Kalorienmenge zu treffen und auf deine Proteinzufuhr zu kommen. Der Rest wird danach tatsächlich schon drastisch uninteressanter. Zum Beispiel, wie das exakte Verhältnis aus Kohlenhydraten zu Fetten ist. Wir brauchen ein gewisses Mindestmaß an Nahrungsfett für eine optimale Gesundheit und einen optimalen Hormonhaushalt. Dennoch, bitte nicht quasi hier den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr blicken. Und in erster Linie sollten wir uns ganz klar um die Kalorienzufuhr, also auch um die eventuelle wöchentliche Abnahmerate kümmern und dann als zweites auf eine hohe Proteinzufuhr Acht und Wert legen. Das sind die beiden großen Punkte der Ernährung. Dann kommt quasi Sport dazu. Was sollten wir hier machen? Der treibende Faktor, um langfristig den Jojo-Effekt vorzubeugen und wirklich eine erfolgreiche Body Recomposition zu meistern, ist ganz klar das Krafttraining. Denn nur Krafttraining wirkt den stimulierenden Reiz für den Muskelaufbau aus. Und ohne Krafttraining werden wir keine Muskulatur aufbauen bzw. ganz klar im Kaloriendefizit an einem Muskelschwund leiden. Darüber hinaus sollte es, und das ist wichtig für das Mindset zu verstehen, keinen Unterschied in der Art des Krafttrainings geben, egal ob wir uns aktuell in einer Fettverlustphase befinden oder aber ob wir aktiv an Gewicht zunehmen und uns in einem Kalorienüberschuss befinden. Trainiere immer mit der Absicht und eigentlich auch mit der Selbstverständlichkeit, dass du Muskulatur aufbauen wirst. Das sollte die Selbstverständlichkeit sein, mit der du ins Krafttraining gehst, mit der du in deine Einheiten gehst, wenn du regelmäßig im Krafttraining bist, unabhängig, ob du gerade Fett verlieren möchtest oder ob du aktiv an Muskulatur und Gewicht zunehmen möchtest. Ganz grob die wichtigsten Variablen für das Krafttraining besprochen, die einen erfolgreichen Muskelaufbau stimulieren werden. Wir sollten trainieren mit zwischen 10 bis 20 Sätzen pro Muskel pro Woche. Wir sollten circa mit einem Abstand von 0 bis 3 Wiederholungen am Muskelversagen trainieren, also sehr hartes, intensives Krafttraining. Eine Wiederholungsanzahl zwischen 5 bis 20 Sätzen ist vollkommen in Ordnung. Eine Pausenzeit zwischen großen Verbundübungen von mindestens 2 Minuten und bei Isolationsübungen von mindestens 90 Sekunden. Eine Übungsauswahl, die den Muskel trifft, dafür sorgt, dass wir sicher, sauber und kontrolliert trainieren können und gleichzeitig schonend für die Gelenke ist. Quasi genau das, was ich auch in meinen Büchern und auch in vorherigen Podcast-Episoden bis ins Detail beschrieben habe. Und der dann darüber hinaus wahrscheinlich wichtigste Faktor ist es, ein Programm zu finden, das für dich tatsächlich dauerhaft umsetzbar ist und in dein Leben passt. Meine Empfehlung als Coach ist es hier ganz klar, ein Krafttrainingsprogramm zu finden, das den ganzen Körper trainiert, welches du an 3 festen Tagen in der Woche absolvierst, oder aber einen Oberkörper-Unterkörper-Split zu wählen, welchen du an 4 festen Tagen in der Woche absolvierst. 3 feste Tage Krafttraining die Woche ist es, was es braucht, um dauerhaft schlank zu bleiben, und nicht nur das, um einen herausragenden Körper sich erarbeiten zu können. 3 Tage Krafttraining die Woche passt wunderbar in unser Leben und lässt sich häufig vereinbaren, trotz Beruf, trotz Familie oder anderen Hobbys oder anderen Dingen, die in unserem Leben einfach anstehen. 3-mal Krafttraining die Woche ist für den Großteil von uns absolut ausreichend und gleichzeitig dauerhaft umsetzbar, und die meisten Menschen unterschätzen immer noch drastisch, wie enorm die eigenen Resultate tatsächlich sein werden, wenn man durchgängig im Krafttraining ist, wenn man nicht die ganze Zeit diese On-Off-Beziehung hat, sondern lieber einen Schritt zurückgeht und sagt, hey, ich weiß, ich muss das im Grunde für den Rest meines Lebens machen. Und deshalb stelle ich mich jetzt auch so auf, dass ich das für den Rest meines Lebens tatsächlich machen kann. Ich gehe nicht 6-mal die Woche ins Krafttraining, sondern ich bleibe moderat und gehe vielleicht nur 3 oder 4 Mal, aber kann das so gut mit meinem eigenen Leben vereinbaren, dass ich nie wieder aufhöre. Und dann hast du tatsächlich ein ganz großes Geheimnis zum langfristigen Erfolg entschlüsselt. Ich möchte mich nicht länger mit dem Krafttraining aufhalten, denn darüber haben wir ebenfalls schon sehr viel gesprochen. Ich möchte fortfahren mit Cardiotraining, quasi Maßnahme Nummer 4 und leider immer noch einer der größten Punkte, den die meisten Menschen noch immer umsetzen und glauben, Cardiotraining wäre der treibende Faktor für den Fettverlust. Denn das stimmt faktisch gesehen einfach nicht. Cardiotraining ist niemals Pflicht zum Fettverlust und kann streng genommen sogar eher schädlich sein. Deshalb ist es mein Ratschlag an dich, besonders für eine erfolgreiche Body Recomposition, wenn du Fett verlieren und gleichzeitig Muskulatur bzw. mindestens die eigene Muskulatur behalten möchtest, niemals oder nur sehr selten exzessives Cardiotraining zu betreiben. Dafür gibt es mehrere Gründe. Auf der einen Seite verbrennt Cardiotraining viel weniger Kalorien als häufig angenommen. Und wenn man sich anschaut, dass man zum Beispiel einen Menschen nimmt, der dann 1 Stunde Cardiotraining macht und sich den Energieverbrauch über den Rest des Tages anschaut und tatsächlich analysiert, wird man feststellen, man wird hier kaum einen Mehraufwand an verbrannten Kalorien feststellen können. Das liegt unter anderem an unserem adaptiven Stoffwechsel und quasi einem alten Schutzmechanismus, der dafür sorgt, dass wir nach einer intensiven Cardio oder grundsätzlich nach einer sehr intensiven Sporteinheit weniger Kalorien verbrauchen als zuvor. Das äußert sich nicht nur in Lethargie und dass man etwas müder und mehr Zeit auf der Couch verbringt und quasi keine hohe Alltagsbewegung mehr hat, nicht unterbewusst mehr Kalorien verbraucht, aber auch in einer Anpassung zum Beispiel der Organaktivität oder der Wärmeproduktion. Sprich, selbst wenn man exzessives Cardiotraining betreibt und danach nicht einfach nur faul auf der Couch rumliegt, wird sich dennoch der eigene Kalorienverbrauch nach unten reduzieren und ein Abnehmen wird eben nicht leichter, sondern tendenziell eher sogar schwieriger. Es hat aber eben nicht dieser eine große Hebel, den wir halt auf der anderen Seite aber zum Beispiel in der Ernährung finden. Das sind aber immer noch nicht die größten Gründe, warum ich im Grunde kein großer Fan vom Cardiotraining bin, beziehungsweise waren wir auch in der Literatur eher die Tendenz dazu finden, dass Cardiotraining auf ein moderates Minimum herunter zu reduzieren und uns eher auf die Ernährung und das Krafttraining fokussieren sollten, wenn wir gleichzeitig Fett verlieren und neue Muskulatur aufbauen möchten. Die beiden weiteren Gründe sind zum einen der Interference-Effekt und auf der anderen Seite der Grad an körperlicher Ermüdung. Der Interference-Effekt beschreibt im Grunde die Theorie, dass wenn wir aerobes und anaerobes Training miteinander vermischen, die anabolen Signale des Krafttrainings weniger potent wirken. Sprich, der Körper weiß nicht so ganz genau, wohin er sich anpassen soll und ob er jetzt neue Muskulatur aufbauen soll oder eher unsere kardiovaskuläre Ausdauer stärken soll. Das heißt, wir haben hier einen Mischmasch an eventuellen Signalen, die im Körper vorkommen, und die Theorie dahinter besagt, dass wir dadurch weniger Muskulatur aufbauen werden, wenn wir viel Cardiotraining betreiben. Das war eine Zeit lang ebenso gang und gäbe, wie es auch gang und gäbe war, dass man eben nicht gleichzeitig Kraft und Muskulatur aufbauen kann. Neuere Studien scheinen jedoch eher darauf hinzudeuten, dass dieser Effekt, also dass sich diese Signale selbst im Wege stehen, dass dieser Effekt nicht so groß ist, wie einst angenommen. Und man wird dennoch gleichzeitig Muskulatur und auch Ausdauer aufbauen können. Natürlich, das Gebot der Spezifikation besagt, wir können nur in dem besser werden, was wir priorisieren. Und wir sollten mehr von dem machen, von dem wir quasi auch mehr zurückhaben wollen. Also wenn wir mehr Muskulatur aufbauen wollen, sollten wir uns natürlich primär auf das Krafttraining fokussieren. Dennoch, ich möchte es hier nur kurz angesprochen haben, denn der Treiber für den schlechteren, in der Praxis schlechteren Muskelaufbau bei sehr viel und vor allem exzessivem Cardiotraining muss nicht unbedingt der Interference-Effekt sein, sondern der Grad an erhöhter Ermüdung. Ich rede hier von muskulärer Ermüdung, unnötigem Stress und unnötiger Ermüdung auf unsere Gelenke oder unsere Gelenke, aber vor allem eine erhöhte Ermüdung des zentralen Nervensystems. Und wir alle haben nur begrenzte regenerative Kapazitäten und diese sollten wir dorthin investieren, wo wir den größten Return on Investment sehen bzw. auch haben möchten. Wenn wir mehr Muskulatur aufbauen wollen, wenn wir eine erfolgreiche Body Recomposition erzielen möchten, sollten wir deshalb all unsere Energie in die Aktivitäten stecken, die den höchsten Bang on the Buck, wie man im Englischen sagt, oder Return on Investment haben, beziehungsweise einfach dorthin investieren, wo wir am meisten zurückbekommen. Und das Problem ist, wenn wir zusätzlich viel Cardiotraining betreiben, werden wir mehr ermüdeter sein, Wir werden eine schlechtere Krafttrainingsperformance haben und gleichzeitig dadurch den Muskelerhalt bzw. vor allem den Muskelaufbau im Kaloriendefizit deutlich, deutlich weiter erschweren. Ich möchte niemandem das Cardiotraining wegnehmen. Und wenn wir Cardiotraining betreiben, gibt es dennoch einige Faustformeln bzw. Regeln, die wir beachten sollten, damit es uns eben nicht im Weg steht. Vielleicht weniger im Wege steht wegen des Interference-Effektes, aber vor allem wegen dem Grad an unnötiger Ermüdung, die wir ja eben nicht anhäufen wollen. Das Ziel im Krafttraining, auch in der Fettverlustphase, auch während einer Body Recomposition, ist es, permanent stärker zu werden oder zumindest die eigene erbrachte Trainingsleistung permanent aufrechtzuerhalten. Sprich, dass wir eigentlich nicht mit den Gewichten runtergehen müssen, dass unsere Trainingsleistung nicht unbedingt einbricht. Das ist in vielen Fällen möglich, nicht in allen Fällen, könnte aber ein Indiz dafür sein, dass man schon sehr viel diätet hat oder aber, dass die Kalorienmenge zu niedrig ist. Dennoch solltest du mit der Selbstverständlichkeit ins Training gehen, dass du permanent stärker werden kannst. Grundsätzlich, Cardiotraining bzw. Ernährung. Ernährung ist der Treiber zum Fettverlust. Cardiotraining kann man quasi supplementieren und etwas on top dazu machen. Zum Beispiel am Ende einer Fettverlustphase, wenn man nochmal etwas mehr Kalorien verbrauchen möchte. Wenn man es tut, sollte man immer ein Cardiotraining mit einer geringen Intensität wählen. Also kein Sprinttraining oder sehr lange, sehr anstrengende, schnelle Joggeinheiten. Dazu sollten wir ein Cardiotraining mit geringer Belastung wählen. Ich bin hier ein großer Fan vom Cycling auf dem Fahrrad im Fitnessstudio, da das eben nicht auf die Gelenke geht und grundsätzlich weniger Ermüdung anhäuft. Aber viel wichtiger, es muss dir Spaß machen. Wenn Cardiotraining dir Spaß macht, zum Beispiel weil du sehr gerne durch den Wald joggst, wäre ich der Letzte, der dir das wegnimmt. Aber dann ist das quasi eher eine Stress- oder mental stressreduzierende Aktivität. Und solange du das nicht als fettverlierende Aktivität interpretierst und umsetzt und hoffst, dass dahingehend darauf folgend der Fettverlust immer leichter und leichter wird, hast du meinen Segen dafür. Aber quasi, wenn du Cardiotraining machst, dann bitte, weil es dir viel Spaß macht. Aus diesem Grund bin ich auch ein so unfassbar großer Fan davon, Schritte zu sammeln. Schritte zu sammeln, die Alltagsbewegung zu erhöhen, ist im Grunde die beste Form des Cardiotrainings, die wir überhaupt nur umsetzen können. Hier kann man sich darüber streiten, ob das quasi unter den NEAT fällt, also Non-Exercise Activity Thermogenesis, all der Kalorienverbrauch, der nicht durch Sport entsteht. Manche sind der Meinung, Schritte sammeln wäre auch schon Sport. Darüber kann man sich ja streiten. Nichtsdestotrotz, selbst wenn wir das Schritte sammeln als Cardiotraining klassifizieren würden, erfüllt das all diese Punkte, die ich gerade aufgelistet habe. Es ist eine Form des Cardiotrainings, das Kalorien verbrennt, das eher Stress abbaut, das schonend ist, nicht mehr Ermüdung anhäuft, wir haben keine hohe Intensität und auch wenig Belastung für unsere Gelenke, weshalb das, wenn dann, die beste und perfekteste Form des Cardiotrainings, wenn man es denn so sehen möchte, überhaupt nur ist. Und ich liebe es, ich liebe auch lange Spaziergänge durch den Wald, in den Park oder einfach nur vor der Haustür und unterstütze somit auch direkt meinen Fettverlust. Und das ist eine der großen Maßnahmen, die ich immer umsetze, wenn ich Fett verlieren möchte bzw. eine erfolgreiche Body Recomposition einleite. Also nochmal hier abschließend für dich die wichtigsten Punkte zusammengefasst, wie es wirklich klappen wird, damit du abnehmen kannst, ohne Muskulatur zu verlieren. Erstens, wir brauchen ein kleines Kaloriendefizit. Dahingehend sollten wir eine wöchentliche Abnehmrate von maximal 0,5 bis 1% des Körpergewichtes pro Woche anstreben. Wenn du weit darüber hinaus dich befindest, bitte mehr Kalorien essen. Zweitens, wir brauchen eine hohe Proteinzufuhr. Die Empfehlung liegt hier bei täglichen 2 bis 2,4 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Die nächste Ebene ist das Training und hier sollten wir ganz klar das Krafttraining priorisieren und das Krafttraining ist das Fundament für den Muskelaufbau und auch damit du in der Lage sein wirst, langfristig schlank zu sein und schlank zu bleiben. Finde deshalb ein geeignetes Krafttrainingsprogramm und trainiere an 2 bis 4 festen Tagen in der Woche. Dokumentiere deine Trainingsleistungen und stelle sicher, dass du selbst während der Fettverlustphase stärker wirst und noch mehr an Kraft zunimmst. Cardiotraining ist dagegen komplett rein optional, während man sehr viele gute Argumente eher dafür findet, dass sehr viel Cardiotraining eher sogar schädlich sein wird. Finde deshalb, wenn du es machen möchtest, eine schonende Form des Cardiotrainings, welche dir tatsächlich Spaß macht, mit meiner aber ganz großen Herzensempfehlung, lieber ein tägliches Schritteziel dir vorzunehmen, zum Beispiel, dass du dir vornimmst, täglich zwischen 2.000 bis 4.000 Schritte mehr zu gehen, denn das stellt quasi sicher, dass du eine erhöhte Alltagsbewegung hast. Du kannst dazu einfach den Status quo herausfinden. Die meisten Telefone tracken bereits die tägliche Schritteanzahl, die man einfach hat im Durchschnitt. Und wenn du dann dir als Ziel nimmst, hier 2.000 bis 4.000 Schritte hinauf zu addieren, kannst du im Grunde auch hier einen Haken dran machen und zu dir sagen, hey, ich habe tatsächlich jetzt eine erhöhte Alltagsbewegung und stelle auch das sicher. In diesem Sinne, halte dich an diese wissenschaftlichen Maßnahmen, an diese wissenschaftlichen Strategien und vor allem verstehe, dass es Aktivitäten gibt, die erfolgsversprechender sind und dass wir dorthin unsere Energie, unsere begrenzte Energie hinein investieren sollten. Wir müssen nicht alles auf einmal machen, wir müssen nicht jeden Tag trainieren, wir müssen nicht unendlich viel Cardio-Training machen, wir sollten aber unsere Kalorienmenge im Check haben, unsere Proteinmenge regelmäßig und hart im Krafttraining sein, unsere Leistungen dokumentieren und gleichzeitig erfolgreiches Fatigue- bzw. Ermüdungsmanagement betreiben, bei gleichzeitig einer leicht erhöhten Alltagsbewegung. In diesem Sinne, du schaffst das auch. So viel ist es tatsächlich nicht, vorausgesetzt, du hast diesen in Anführungsstrichen Laserfokus und fokussierst dich tatsächlich auf die Dinge, die den meisten Fortschritt garantieren werden. Ich wünsche dir viel Erfolg damit und viel Spaß bei der Umsetzung. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode wieder. Das war's für heute. Dein Zart, ich bin raus. Ciao.
Hey Athlet, hier ist Yard nochmal. Kleiner Hinweis, wenn du mehr davon möchtest und direkt mit mir, meinem Team und tausenden weiteren Athleten durchziehen möchtest, stehen dir aktuell die Türen mit der 90-Tages-Challenge wieder offen auf www.90tage.de und ich wäre mehr als froh, dich hier über die nächsten 12 Wochen zu deiner Traumfigur begleiten zu dürfen. Ansonsten freue ich mich auch wahnsinnig über eine kleine Bestellung deinerseits auf quantumleapfitness.de oder aber über eine Bewertung zu diesem Podcast, denn genau davon lebt unsere Arbeit und dann gibt es uns auch tatsächlich noch im Morgen. Ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Mal dein Zert.